Es ist Montag, der 5. Oktober 1789, zeitig in der Früh. Wie jeden Tag haben sich die Marktfrauen am Pariser Markt eingefunden. Die Markthallen sind wie immer voll. Doch heute ist die Stimmung aufgeladen. Schimpfworte fallen, getränkt in Wut und Empörung. Natürlich haben auch hier alle von dem ausschweifenden Fest auf Schloss Versailles gehört. Und heute will einfach niemand seiner Arbeit nachgehen. Es reicht. Die Stimmen werden immer lauter, die in Versailles haben ja gar keine Ahnung, wie elend es uns geht. Wenn der König mit seiner Königin hier bei uns leben würde, hier mitten unter uns, dann gäbe es sicherlich genug zu essen. Unter den Marktfrauen ist auch Louison, eine junge Blumenverkäuferin. Sie hat eine Soldatentrommel umgehängt und sie schlägt auf diese Trommel ein. Auf, auf, schreit sie. Und die Frauen folgen ihr. Gemeinsam geht es zum Rathaus von Paris. Wir wollen Brot, schreit die Menge. Doch Bürgermeister Bailey weigert sich, sie anzuhören. Da verschaffen sich die aufgebrachten Frauen gewaltsam Zutritt zu den Zeughallen des Rathauses. Ein Beamter der öffentlichen Verwaltung wird mit Fußtritten attackiert. Und dann bewaffnen sich die Frauen. Sie nehmen Kanonen, Gewehre und andere Waffen. Mir nach, schreit Louison und schlägt auf die Trommel, wir wollen den Herrschaften in Versailles einen Besuch abstatten. Und die Frauen folgen in Hundertschaften der Trommlerin. Bald werden sie mehr. Von überall her kommen hungrige Hausfrauen, Mädchen und Bedienstete, die sich bereits im Morgengrauen für Brot und Fleisch vor den noch geschlossenen Läden angestellt hatten, herbeigelaufen und schon bald werden aus den mehreren Hunderten einige Tausende. Bewaffnet mit Gewehren, Piken, Säbeln und Äxten. Versailles schlemmt, Paris hungert, schreit die aufgebrachte Menge, während sie sich unaufhaltsam Versailles nähert. Immer und immer wieder, Versailles schlemmt, Paris hungert. Versailles schlemmt, Paris hungert. Das Rufen befeuert die Entschlossenheit der Frauen, dem König und seinem weltfremden Adel die Meinung zu sagen. Ganze 4 Stunden dauert es, bis die aufgebrachte Menge beim Königsschloss ankommt. Dort hat man schon längst von dem wütenden Zug aufgebrachter Menschen gehört und sich entsprechend darauf vorbereitet. Der Vorhof des Schlosses wird von Soldaten der Wachregimenter des Königs abgeschirmt, während das Schweizer Regiment die Türen, Treppen und das Innere des Schlosses sichert. Angespannt warten die Wachleute auf das Eintreffen der aufgebrachten Menge, als sie plötzlich erkennen, dass es sich bei diesem Zug vor allem um Frauen und Kinder handelt. Anspannung fällt von den Soldaten ab. Einige lachen, andere machen Scherze, wieder andere legen sogar ihre Waffen ab und alle schauen sie wie gebannt auf den immer größer werdenden Pulk von Frauen. An die 6000 sind es mittlerweile, die sich vor dem Schloss versammelt haben. Wider Erwarten geht es ziemlich friedlich zu. Soldaten teilen mit den Frauen ihren Proviant, 5 Frauen und ein Mann begeben sich vorerst in die Nationalversammlung am Ballhausplatz, wo sie ihre Forderungen vor den dort anwesenden Abgeordneten vorbringen. Die Angehörigen der Nationalversammlung fühlen sich aber für die Anliegen der abgesandten Frauen nicht zuständig und verweisen auf den König und die Königin. Unruhen und Proteste prägen die Nacht, die die Frauen vor dem Schloss verbringen. Inzwischen haben sich auch etliche Soldaten den Frauen angeschlossen. Sie haben Verständnis für deren Situation, sie verstehen, wie hart das Leben in den Städten geworden ist, all die vielen Menschen ohne Arbeit, die Hungersnot, der tägliche Kampf ums Überleben. Und dann gibt es hier in Versailles den Adel, der ein Fest nach dem anderen feiert, in Saus und Braus lebt und von all dem Elend in den Städten nichts mitbekommt. Die Menschen haben eine furchtbare Nacht vor den Toren des Schlosses zugebracht. Durchfroren sind sie und der Regen an diesem Morgen tut sein Übriges, dass sich die Stimmung hier immer mehr aufschaukelt. Die aufgebrachte Menge drängt gegen das Gitter zum Vorhof des Schlosses. Gewaltsam verschafft man sich Zutritt. Viele Soldaten haben bereits während der Nacht das Gelände verlassen. Schreiend dringt die Menge vor, überwältigt die nach wie vor anwesenden Soldaten des Schweizer Regiments. 2 Bedienstete verlieren in den Auseinandersetzungen ihr Leben, als man endlich in das Schloss eindringt. Panik ergreift Marie Antoinette. Schnell ergreift sie ihre Kinder, verlässt fluchtartig den Seitenflügel des Schlosses und stürzt zum Mittelbau. Dort findet sie ihren Gemahl, den König, völlig überfordert und zitternd vor Angst im Kreise seiner Berater. Sie wirft sich in seine Arme. Doch weder der König noch seine Berater haben Antworten, wissen, was jetzt zu tun ist. Kampfgeschrei wütet von den Treppen, wo das Schweizer Regiment versucht, die Eindringlinge abzuwehren, direkt in die Ohren der ohnmächtig wirkenden Männer. Es ist Marie-Antoinette, die aus der Schreckstarre erwacht. Sie nimmt ihren jüngsten Sohn auf den Arm und geht in Richtung Balkon. Fassungslos starren die Männer ihr nach. Doch als hätte die Königin es gewusst, die Pariser Frauen vor dem Balkon reagieren unerwartet, als sie ihre Königin auf dem Balkon erblicken. Der Anblick der Frau mit dem Kind im Arm berührt sie. Wut schlägt um in Begeisterung. Es lebe die Königin. Es lebe der Prinz. Bald schreien alle aus vollem Halse, es lebe die Königin. Trommeln und Signalhörner ertönen von der Straße nach Paris und es ist die Nationalgarde, die der eben erst gegründeten Nationalversammlung, also dem dritten Stand in Frankreich, untersteht. Angeführt wird sie von Lafayette, jenem General, der bereits im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf den Seiten der Kolonisten für Freiheit und Demokratie gekämpft hat. Die Bürgersoldaten, die die Nationalgarde bilden, besetzen die Höfe, die Treppen und das Schloss und General Lafayette kommt zur Königin, nimmt seinen Platz neben ihr auf dem Balkon ein und winkt der begeisterten Menge zu. Und die Menge tobt. Tobt vor Begeisterung. Euphorie macht sich breit. Der geachtete und beim Volk äußerst beliebte General neben der Königin. Nun hat auch der König seine Fassung wiedergefunden. Sich zwar weiter im Hintergrund haltend, betritt nun auch er den Balkon und winkt zaghaft in die Menge, schaut zitternd zu, wie seine Frau Marie-Antoinette und General Lafayette sich von der Menge bejubeln lassen. Als der König eine Lieferung von Lebensmitteln verspricht, beruhigte sich die Lage. Endlich willigt er nun auch ein, die Dekrete der Nationalversammlung zu unterschreiben und die Vorrechte des Adels abzuschaffen. Wagen und Pferde werden herbeigeschafft. Der König und die Königin müssen endlich zurück nach Paris kommen. Einige Kutschen füllen sich, denn nun sind es auch etliche Herren und Damen des Hofes, die nach Paris zurückkehren wollen. Schließlich setzt sich der Zug in Bewegung, am frühen Nachmittag des 6. Oktober beginnt der Rückmarsch gemeinsam mit der königlichen Familie. Ein unglaublicher Jubel begleitet den Zug. Ganze 6 Stunden lang. Es herrscht Jahrmarktsstimmung. Die Frauen tanzen, gemeinsam mit den Soldaten, den Arbeitern. Angeführt wird der Zug von der Nationalgarde. Die Bürgersoldaten haben Brotlaibe auf den Spitzen ihrer Bajonette und eskortieren Wagen gefüllt mit Brot und Mehl. Und bei diesem Zug gehen sogar die Soldaten des Palastes und die königliche Schweizer Garde mit. Es ist Lafayette selbst, der die Kutsche des Königs sowie dessen Hofgefolge sicher nach Paris begleitet. Ebenfalls begleitet wird der Zug von Hunderten der Mitglieder der Nationalversammlung. Obwohl es noch immer regnet und der Boden daher schlammig und rutschig ist, zeigt sich die Menge bester Laune und singt: Wir bringen den Bäcker, die Frau des Bäckers und den Sohn des Bäckers. Bei seiner Ankunft in Paris wird der König im Rathaus begrüßt, er trägt an seinem Hut die blau-weiß-rote Kokarde der Revolution. Anschließend wird Ludwig der 16. und seine Familie zum Tuilerienpalast gebracht, in dem seit mehr als 100 Jahren kein König mehr gelebt hatte. Diese Episode war Teil der Französischen Revolution, die mit dem Sturm auf die Bastille begann und mit der Entmachtung und Hinrichtung des Königs und seiner Familie endete. Längerfristige Folgen der Französischen Revolution: Die Rechte von einfachen Menschen wurden gestärkt. Es wurden demokratische Grundwerte eingeführt, die für die meisten in Europa lebenden Menschen heute etwas ganz Normales sind. Auch die heutigen Sozialsysteme sind, zumindest zum Teil, auf die Veränderungen durch die Französische Revolution zurückzuführen.